mittels einer Trillerpfeife ich hier das Wort ergreife, mit Anlehnung an den Luther Albrecht. Ja, also wir haben gesagt, wir betrachten Himmelreichsgleichnisse, wollen aber schon einleitend einige grundsätzliche Dinge sagen, warum wir das in dieser Form haben. Also Matthäus hat die ganz typische Königsstruktur. Es gab zur Zeit Jesu drei große Kulturkreise, römischen, griechischen, jüdischen. Und der König ist für die Juden. Also hat die ganz typische Königsstruktur für die Juden, siehe, dein König kommt. Also Matthäus schildert Jesus als König, Markus schildert Jesus als Knecht. Eigentlich für die Römer, wenn man so vereinfacht sagen kann, also er versteht das nicht falsch, ist für uns alle, aber jetzt doch die spezifischen Schwerpunkte. Und wir sehen dann auch gleich den gewaltigen Unterschied. Also jeder König hat einen Stammbaum. Wenn ich sage, ich bin der Kaiser von Österreich, dann sagen wir, ja gut, jetzt sagen wir mal deinen Habsburger Stammbaum. Und da sieht es dann etwas kläglich aus. Und deswegen, Matthäus beginnt gleich mit dem Geschlechtsregister. Der König war der Sohn Davids. Und eben nur bei Matthäus steht, geht nicht hin auf der Heidenstraße, noch Samariterstädte, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels, Matthäus 10. Und Matthäus 15 sagt der Herr der kananäischen Frau, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Das ist ganz typisch Israel, die Juden. Das steht nicht bei Markus, steht nicht bei Lukas, nicht bei Johannes. Also wir haben den Stammbaum, dann die Huldigung durch den Weisen aus dem Morgenland, das ist der König. Sie bringen diese drei Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das kann man allegorisch auslegen. Gold der König, Weihrauch der Priester, Myrrhe der Prophet, der Gesalbte. Und Smyrna steht da im Grundtext und das war ein bitteres Amt des Propheten. Wer hat gehört von dem hörenden Gebet oder prophetisch beten? Das breitet sich ja jetzt wie ein Steppenbrand aus in unsere auch einst noch konservativen Kreise. Und das Interessante ist, es geht ja zurück auf dieses Ehepaar Manfred und Ursula Schmidt, die kommen aus dieser extrem charismatischen Richtung der Schleife, Winterthur, Gerry und Lilo Keller. Da sagen die zu diesen jetzt prophetischen Hören, du schließt die Augen, du vernimmst Stimmen, du darfst nur Positives sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Eingebung hätte über den guten Rainer und wäre nicht so erfreulich, darf ich das nicht sagen. Das ist die Pervertierung des Prophetenamtes. Der Prophet war so unbeliebt, weil er die Wahrheit gesagt hat. Ihr kennt als berühmtestes Beispiel die Geschichte von Ahab und Josaphat. Und dann will der König Ahab Krieg führen gegen die Aramäer und soll er hinaufziehen nach Ramoth in Gilead. Und man hat in der antiken Welt im Heidentum die Pythia, die Wahrsager befragt und in Israel eben die Propheten. Und da kommen 400 Propheten und weissagen einmütig, typisch der Triumphalismus, zieh hinauf, der hat es in deine Hand gegeben. Und da hat der Prophet Zedekia sich noch eindrücklich so ein Hörner gemacht, damit wirst du sie niederstürzen. Und dann sagt der König Josaphat, der ja ein guter König war, aber immer eine falsche Allianz eingegangen ist. Es gibt so Leute, die sind unsere Geschwister, aber haben falsche Verbrüderungstendenzen. Der muss gemerkt haben, da stimmt was nicht und sagt, ja, gibt's da nicht noch einen Propheten, wo wir den Herrn befragen können? Und dann sagt der Josaphat, ja, da gibt es einen, aber ich höre den nicht gerne, weil er weiß, sagt mir nie Gutes. Dieser Prophet Michaja im Englischen. Und dann sagt Josaphat, der König rede so nicht. Und dann holt man den und dann sagt der Diener, der ihn holt, sieht das Wort, der Prophet ist einmütig. Und dann sagt er zu ihm, ja, zieh hinauf, der Herr ist mit dir. Aber er muss das so gesagt haben, dass er merkte, der sagt das ironisch. Und dann sagt er ihm, sag mir die Wahrheit. Und dann sagt er, ich sah den Herrn sitzen auf seinem hohen, erhabenen Thron. Und wer will Ahab betören, dass ich hinaufziehe gegen Ramoth in Gilead? Und dann sagt er, er hat einen Lügengeist im Mund einer Propheten gegeben. Ja? Da habt ihr übrigens, das ist für mich die charismatische Bewegung. Ich sage das nicht leichtfertig, weil die Propheten des Zedekia, also des König Ahab, des götzendienerischen Königs haben sich das nicht eingebildet. Hinter denen stand eine Macht. Als sie da weissagten, einmütig, war eben nur ein anderer Geist. Und dann schlägt eben der Zedekia den Micha auf die Backe und ist denn der Herr von mir gewichen, sagt er, dass ich da nicht mehr richtig weissage. Also ich habe es deswegen ein bisschen ausführlich erwähnt, das Entscheidende, er weissagt mir nichts Gutes. Und deswegen war er der Prophet des Herrn. Und Jeremia war der weinende Prophet, der hat seinem Volk gesagt, der Herr wird diese Städte zerstören. Und da stand ja eigentlich die Todesstrafe darauf. Und dann haben sie sich darauf berufen, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel und so weiter. Nein, und so sagen, ich bin getauft oder hier ist der Kirchturm und, wir sind doch fromm, wir sind doch alle Christen, ja. Und dann sagt eben Jeremia, verlasst euch nicht auf Lügenworte, sondern bessert euer Leben und euer Tun. Und es ist ja ein Prophet getötet worden, weil er zur Zeit Jeremias vorher gesagt hat, dass Gott den Tempel zerstören wird. Kapitel 26. Also es hatte schon, der Prophet Micha hatte ja, also das war ja Zeitgenosse Jesajas, angekündigt, dass die Höhe des Tempelbergs wird werden wie wildes Gestrüpp. Und da lesen wir in Jeremia 26, da war noch einer, der im Namen des Herrn weissagte, Uria, der Sohn des Schemajas von Kirjat Jearim. Der Weissage gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz wie Jeremia. Als aber der König Joachim, und das war der gleiche König, der dann Sohn des größten König Israels, Josias, der den Jeremia umbringen wollte, der hat ihn dann bewahrt, den Jeremia. Und als seine gewaltigen Obersten seine Worte hörten, wollten ihn der König töten lassen. Und Uria fuhr das, fürchtete sich, floh und kam nach Ägypten, aber der König Joachim schickte Leute nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Achbors und andere mit ihm, die holten ihn aus Ägypten und brachten ihn zum König Joachim, der ließ ihn mit dem Schwert töten und ließ seinen Leichnam unter den Niedern voll begraben. Aber mit Jeremia war die Hand Ahikams, des Sohnes Schaphans, so dass man ihn nicht dem Volk in die Hände gab, das ihn getötet hätte. Also seht ihr, da sagt er dem Volk die Wahrheit und wird getötet. Also jetzt fast aktualisiert, wenn ich da im Bundestag aufstünde und sagte, was ihr da macht mit Ehe für alle oder ein drittes Geschlecht oder diesen Schwuldemonstrationen ist Gott ein Gräuel, deswegen wird euch Gott richten. Ja, ich wäre jetzt noch nicht hingerichtet, aber da kann ich auf einiges gefasst machen. Ja, also von Diskriminierungsanzeigen werde ich mich dann gar nicht mehr retten können. So viele kriege ich da auf einmal. Zurück zu Matthäus 2, die Weisen aus dem Morgenlande bringen diese Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe, Smyrna, Bitternis. Das Prophetenamt war bitter, die Wahrheit ist gewöhnlich nicht erwünscht. Und deswegen habe ich das nochmal so gesagt, weil wir heute dieses prophetische Beten haben. Da war übrigens eine sehr gute Stellungnahme, eine Idee dazu von Detlef Krause, ehemaligen Direktor von Liebenzell. Und da hat er das sehr gut aufgezeigt. Also wieso, sag's mal mit meinen Worten, soll ich jetzt den Leuten nur Gutes sagen? Das sind die Falschen. Die haben denen nach dem Mund geredet. Schaut, da muss sich Jeremia mit einem anderen Propheten auseinandersetzen. Jeremia 28, da kam der Prophet Hanania. Interessant, er ist ein falscher Prophet, aber die Bibel nennt ihn Prophet. Das sagt nicht falscher Prophet hier. Und der weissagt, wie Gott wird das Volk aus Babylon nach 2 Jahren zurückbringen. Und jetzt sagt Jeremia in Jeremia 28, Vers 8, die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind, sagt er zu dem Hanania, von altes her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt, von Krieg, von Unheil und Pest. Da könnt ihr euch vorstellen, warum Propheten nicht beliebt waren, ja? Genauso wie über den Westen muss Gericht kommen, wenn der Gott der Bibel keine Erfindung ist, ja? Wir gehen auf Kollisionskurs mit dem lebendigen Gott und das, was früher ausdrücklich geschützt war, wird heute ausdrücklich bekämpft und umgekehrt. Das, was Gott ausdrücklich verboten hat, wird ausdrücklich erlaubt und das, was Gott besonders beschützen möchte, gerade Ehe und so weiter, das Leben, das wird besonders bekämpft. Also Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da steht dann gleich bei Matthäus zum Leidwesen der Zeugen Jehovas, sie brachten ihre Geschenke und beteten das Kind an. Und Gott ist ein eifernder Gott. Wäre Jesus nicht Gott, dann wäre das nicht berichtet. Sie fielen vor ihm nieder und beteten es an. Und genau die gleiche Formulierung steht dann in Matthäus 4. Da sagt der Teufel bei der Versuchung, fall vor mir nieder und bete mich an. Ja. Also Matthäus, die typische Königsstruktur, dann jeder König hatte einen Herold, der sein Kommen ankündigte. Er wisst ja noch zu Dachdecker Honeckers Zeiten. Da hat man dann die Stadt geschmückt, wenn Honecker kam. Und dann saßen die in Volvo und haben genau geschaut, wie weit kann der aufblicken, Erich. Und dann haben sie bis zu dieser Augenhöhe die Häuser da frisch getüncht. Und wir sollen uns geistlich schmücken, das geschieht durch Buße. Durch Buße, Johannes der Täufer, das Reich Gottes ist nahe. Also jeder König hatte den Herold, Johannes der Täufer, Matthäus 3, dann Matthäus 4. Der König wird auf die Probe gestellt und jeder König gibt neue Gesetze bekannt. Und die Bergpredigt ist die Königsproklamation. Die steht in dieser ausführlichen Form eben nur bei Matthäus, dem König. Und er redete gewaltig, nicht wie eine ihrer Schriftgelehrten. Und der König ist nicht nur gewaltig in Worten, sondern auch gewaltig in Taten. Also Bergpredigt von Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und dann haben wir in Kapitel 8 und Kapitel 9 10 große Taten Jesu. Und er heilt den Gadarener, ist Herr über die dämonische Welt, er stillt den Sturm, er ist Herr über die Natur, er weckt ja ihr Töchterlein, er ist Herr über den Tod. Und dann haben wir bei Matthäus 5 große Reden in Beziehung zu den 5 Büchern Mose. Ist nicht zufällig. Wir finden 5-mal eine ähnliche Formulierung. Schaut, nach der Bergpredigt haben wir die Formulierung in Kapitel 7, Vers 28. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte. Da steht das Wort Logos, Logus, etelesen, nachdem er diese Rede vollendet hat. Matthäus 7, Vers 28. So, die zweite große Rede ist die Aussendungsrede, Matthäus 10. Der König delegiert Autorität. Die Berufung der 12 Jünger, schaut, da heißt es in Kapitel 11, Vers 1, und es begab sich, der Jesus solches Gebot vollendet hatte. Da steht jetzt nicht das Wort Logos, sondern diese Gebote. Und dann, da werden wir uns dann besonders zuwenden, da haben wir dann auch eine Chronologie. In Matthäus 13 beginnt die Gleichnisrede. Wir werden dann noch aufzeigen, warum. Und da lesen wir in Vers 53, es begab sich, dass Jesus diese Gleichnis vollendet hatte. Das ist auch diese Formulierung, aber steht jetzt diese Parabole. Und hier der König hat Schätze. Da haben wir allein in diesem Kapitel 6 Himmelreichsgleichnisse. Und von denen außer dem zweiten und dritten alle anderen nur bei Matthäus zu finden sind. Nicht bei Markus oder Lukas oder gar bei Johannes. Bei Johannes überhaupt kein Gleichnis. Und dann das vierte Mal finden wir die Formulierung nach der Rede über Gemeinderegeln. Und da heißt es in Matthäus 19, Vers 1, es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte. Da steht wieder das Gleiche wie nach der Bergpredigt, Logos, diese Rede vollendet hatte. Und die fünfte große Rede ist die Wiederkunftsrede, the Olivet Discourse, sagt man im Englischen, die Ölbergrede, von Matthäus 24 bis Kapitel 25. Und da heißt es in Kapitel 26, Vers 1, es begab sich, dass Jesus all diese Rede vollendet hatte. Damals also 5 große Gipfeln in Beziehung zu den 5 Büchern Mose. Und jetzt der Kontrast beim Markus. Markus schildert Jesus als Knecht. Wir lesen nichts von einem Stammbaum. Es ist uninteressant, wo er ein Knecht stammt. Wir lesen nichts von der Huldigung der Weisen aus dem Morgenlande. Knecht wird nicht angebetet, Knecht soll arbeiten. Knecht hat nichts zu sagen. Wir haben bei Markus nur 4 Gleichnisse, nur eine größere Rede, die Wiederkunftsrede Markus 13. Aber wie schmächtig ist im Vergleich zu der großen Ölbergrede bei Matthäus, Kapitel 24, 25, ja? Ganz große Kapitel, und wir lesen aber 41 Mal bei Markus das Wort Eutis oder Eutios, das heißt und alsbald, und alsbald, und alsbald. Also der Knecht ständig arbeitend, das ist ein Schlüsselwort bei Markus. Und Lukas schildert Jesus als vollkommener Mensch für die Griechen. Die Griechen haben nicht dieser Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist ja unsere EU-Rechtsprechung jetzt. Das ist so ein griechischer Satz. Das ist eigentlich das Grundwesen des Griechentums und den vollkommenen Mensch. Sie suchten den idealen Menschen und hier wird Jesus als der vollkommene Mensch geschildert bei Lukas. Und da haben wir auch seinen Stammbaum eben, weil die Nationen, die Nichtjuden, wussten nicht, woher der Mensch kommt. Und wenn Paulus zu den Juden sprach in Synagoge, begann er mit Abraham. Wenn er in Lystra oder in Athen zu den Heiden sprach, begann er mit dem Schöpfer. Und Matthäus beginnt eben, das ist das Buch von Jesus, den Sohn Davids, den Sohn Abraham. Da wussten die Juden, er ist also ein Abkömmling Abrahams, das ist also der Stammvater der Juden. Während, also Lukas geht zurück mit dem Stammbaum bis auf Adam. Und er gibt uns den Stammbaum der Maria. Und er hält sich interessanterweise, ist der einzige nicht-jüdische Autor des Neuen Testaments, an die jüdische Regel, dass er nämlich niemanden auslässt und dass er nur Männer zitiert. Und dann heißt also Jesus, von dem man sagt, er war gern für einen Sohn Josefs, welcher war, jetzt muss man sagen, ein Schwiegersohn Elis. Und jetzt kommt der Stammbaum der Maria. Die menschliche Natur hat er von Maria und er ward gehalten für den Sohn Josef. Wir wissen, die göttliche Natur, er ist vom Heiligen Geist gezeugt. Und dann Johannes schildert Jesus als Adler. Na, das ist das symbolische Bild. Also Adler stimmt insofern von diesen vier Tieren bei Hesekiel. Adler wäre so eine himmlische Natur. Der Löwe, der Stier und der Mensch. Der Löwe wäre Matthäus, der König, der Stier, das arbeitende Tier Markus und der vollkommene Mensch Lukas. Da kennt man auch diese Symbolik, aber ist ein bisschen indirekt. Also man sagt Gott und es beginnt mit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und der letzte Vers von Johannes 20, Bekenntnis des ungläubigen Thomas, mein Herr und mein Gott. Und das sind diese Ich-Bin-Sätze. Also Matthäus der König, Markus der Knecht, Lukas Mensch, Johannes Gott. Und es gibt keine vier größeren Widersprüche. Wenn jemand König ist, ist er nicht Knecht. Wenn jemand Mensch ist, ist er nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schlichtheit und Schönheit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, das kann man nicht erfinden. Und das zeigt dann auch, warum gewisse Dinge bei Lukas betont sind. Und zum Beispiel, denken nur mal an Gethsemane bei Lukas und bei Johannes. Lukas, der vollkommene Mensch, und er rang mit dem Tode, sein Schweiß wie Blutstropfen. Und bei Johannes hat man den Eindruck, obwohl er der Gefangene ist, Jesus ist er, der eigentlich die Fäden zieht. Und da steht ja auch, da kommen die und wollen ihn verhaften. Und Jesus fragt, wen sucht ihr? Ich mache hier eine Klammer auf. Kurz vor Mitternacht kehren wir dann zu Matthäus zurück. Wer kennt den Namen John Wimber? Er ist ja die Schlüsselfigur der dritten Welle. Die erste Welle war die Pfingstbewegung vor ungefähr 100 Jahren. Die zweite war die Charismatik, die in den 60er Jahren begann. Und die dritte Welle, dann die Prophetenwelle, so in den 80er Jahren mit drei Schlüsselfiguren. Peter Wagner inzwischen tot, John Wimber noch früher gestorben. Yonggi Cho, jetzt verurteilt wegen Unterschlagung, im Hausarrest, aber lebt noch. Und als man John Wimber fragte, sagt sie, wie erklären Sie sich, dass die Leute bei Ihnen da umfallen, auf dem Rücken fallen? Wir lesen ja nicht, dass wenn der Herr Kranke heilte, er seine Jünger in Rugbystellung unter das Volk platzierte, um all die aufzufangen, die durch seine Kraft umgeworfen werden. Und da war die Antwort von John Wimber, Johannes 18, Vers 6. Und da ist Jesus in Gethsemane und dann kommen die, um ihn zu verhaften, die Tempelwachen. Und dann fragt er, wen sucht ihr? Und dann sagen sie, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ich bin's. Und als er sagte, ich bin's, heißt es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und zunächst mal, warum steht das nur bei Johannes? Das war eine, man sagt in der Theologie, Theophanie. So hat der Herr den Mose berufen. 2. Mose Kapitel 3, Vers 14. Ich bin's. Deswegen steht das nur bei Johannes. Er schildert Jesus als Gott. Aramäisch Anihu. Und das haut die buchstäblich um. Es steht nicht, dass er auf dem Rücken fiel. In der Gegenwart Gottes geht das nicht. In der Gegenwart Gottes, auch der Götze Dagon, ja, als die Bundeslade im Tempel der Philister war, fiel auf sein Angesicht. In der Gegenwart Gottes fällt der Mensch immer auf sein Angesicht. Deine ganze Anatomie ist nicht, dass du auf den Rücken fällst, sondern aufs Angesicht. Deine Blöße sozusagen bedeckst. Das heißt wörtlich, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Das heißt nicht, sie fielen zurück. Sie wichen zurück, fielen zu Boden, also meiner Ansicht nach so, und fielen zu Boden. Also jetzt erstens, ist ein Unterschied zwischen Mensch und Gott. Wenn jemand fragt, wenn sucht der Alexander Seibel, ich bin's, es haut niemanden um. Außer ich habe okkulte Kräfte, dann geschieht das auch. Zweitens, waren das die Leute, die mehr Segnungen haben oder ihn umbringen wollten? Das waren das seine Todfeinde. Wie kann ich so eine Bibelstelle als Beleg für göttlichen Segen ausgeben in diesen Kreisen? Und das ist ganz typisch, dass diese Phänomene existieren, aber zum Gericht und in diesen Strömungen werden sie als Segen interpretiert. Also allein der Unterschied, Johannes 18, die Verhaftung Jesu, Jesu in Gethsemane und die göttliche Seite. Und da ist nichts von diesem Ringen berichtet mit seinen Jüngern in Gethsemane und Lukas 22 dort eben die menschliche Seite. Und Johannes hat natürlich auch keinen Stammbaum, weil jemanden, der seit Ewigkeit existiert, kann man keinen Stammbaum erfinden. Wir haben einen Stammbaum eben bei Matthäus, das, und Matthäus schildert das Empfinden von Josef, Lukas, wie Maria empfunden hat. Die menschliche Seite. Sozusagen die königliche Seite kam stellvertretend in Adoption über Josef. Das ist uns ja bekannt. Und schließen wir noch ein paar Sätze ab bei Matthäus. Bei Matthäus ist eine der sich wiederholenden Formulierungen, wie der Prophet sagt oder damit die Schrift erfüllt wurde, weil die Juden kannten die Bibel. Und da belegt ihnen Jesus der Messias von der Schrift her. Markus, er schreibt an die Nationen, an die Römer und da wird das höchst selten verwendet. Und nur bei Matthäus steht, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Steht nur bei Matthäus. Nichts von seiner Himmelfahrt. Warum? Er wird hier auf Erden sichtbar in Jerusalem bei seiner Wiederkunft als König herrschen. Da kommen unsere liberalen Theologen und sagen hier, die Himmelfahrt wird ja nur bei Lukas erwähnt. Und das ist dann von der Urgemeinde hinzufantasiert worden, um ihn zu vergöttlichen und so weiter. Also alles, was nur einmal vorkommt, ist für unsere modernen Theologen in Deutschland dazu gedichtet worden, ist nicht authentisch. Nee, das hat einen ganz anderen Grund. Ja. Also soweit grundlegende Betrachtungen und jetzt ist Folgendes. Also er tritt hier auf in Matthäus als König und wir haben schon gesagt, nach der Bergpredigt, die Königsproklamation, haben wir... Der König ist gewaltig in Taten und ab Matthäus 13 ändert der Herr seine Verkündigung. In Matthäus 12 haben wir ja diesen berühmten Bruch mit dieser berühmten Stelle, alle Sünde und Lästerung wird vergeben, aber die Lästerung des Heiligen Geistes wird nicht vergeben. Was ist da passiert? Die Pharisäer widersprechen. Und wir haben insgesamt bis Matthäus 12 siebenmal den Widerspruch der Pharisäer. Und beim siebten Mal, Matthäus 12, kommt es dann zum Knall. So wie ein Kind, dem angedroht wird, du pass auf. Also wenn das nochmal geschieht, ich schaue dann nicht mehr lange zu. Und in Matthäus 12 widersprechen die Pharisäer wiederum. Ihr kennt das vielleicht von Fruchtenbaum. Es gab nach rabbinischer Lehre Wunder, die nur der Messias wirken kann. Es gab Wunder, die jeder wirken konnte und Wunder, die nur der Messias wirken konnte. Frage, damit ihr auch Gelegenheit habt, Luft zu holen. Welches waren messianische Wunder?
Gut.
Ja. Also nicht eines, der blind wurde, sondern der blind auf die Welt kam. Und die Heilung eines Aussätzigen. Man nannte einen Aussätzigen damals einen wandelnden Toten. Also die Heilung eines Aussätzigen war fast so, als würde man einen Toten lebendig machen. Und wie uns Fruchtenbaum erklärte, obwohl in 3. Mose Kapitel 13 und Kapitel 14 zwei große Kapitel sind, wie man einen vom Aussatz Befallenen erkennen kann. Und dann, falls er geheilt wurde, eben auch der Priester dann das Reinigungsritual vornehmen sollte, wurde nach dem Exodus-Geschehen nie mehr berichtet, dass ein Jude vom Aussatz frei wurde. Es wurde Miriam vom Aussatz geheilt, aber das war noch während der Zeit des Auszuges. Naaman wurde geheilt, aber das war ein Nicht-Jude. Und weil da jetzt jahrhundertelang Schweigen war, haben sie auf einer mehr willkürlichen Basis gesagt, wenn der Aussätzige geheilt wird, dann ist der Messias da. Und das zweite messianische Wunder war die Heilung eines, der einen sprachlosen Geist hatte. Denn man kannte im Judentum auch den Exorzismus. Und zwar hatte er da zwei Stadien, der Exorzismus der Juden. Man hat den Namen des Dämons erfragt und mit dem Namen den Dämon ausgetrieben. Sodass man jetzt per Definition jemanden, der einen sprachlosen Geist hatte, nicht befreien konnte. Sodass sie sagten, wenn der Stumme redet, ist der Messias da. Das war ja für mich dann vor Jahren das Aha-Erlebnis, diese Zusammenhänge, weil einen die Charismatiker, nicht alle, aber einige sagen, wenn man ein Wunder Gottes dem Teufel unterstellt, dann ist das die Sünde wider den Heiligen Geist, was hier gar nicht steht. Jede Sünde ist wider den Heiligen Geist, also die Lästerung heißt es wörtlich des Geistes. Und die kann nicht vergeben werden und da hast du natürlich buchstäblich eine Heidenangst. Oh, ich begehe eine Sünde, die wird mir nicht vergeben, also ich darf das ja nicht in Frage stellen. Und dann treten Leute auf, was weiß ich, wie Morris Cerullo und Benny Hinn und Oral Roberts und Bunke und einiges ist komisch, taste den Gesalbten nicht an und gib Acht, dass du nicht die Sünde wieder den Geist begehst. Ja, und dann traut man sich da nicht die Dinge beim Namen nennen. Und schaut, in Matthäus Kapitel 9 haben wir den dritten Widerspruch der Pharisäer. Da lesen wir in Vers 32, da nun diese waren hinausgegangen, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Und ihr wisst, da muss man schon differenzieren. Wir kennen ja Leute, die stumm sind und das muss überhaupt nichts mit Dämonie zu tun haben. Aber hier war es der Fall. Und da der böse Geist war ausgetrieben, redete der Stumme und das Volk verwunderte sich und sprach, solches ist noch nie in Israel gesehen worden. Merkt ihr, einmalig, nie, war nie vorher. Aber die Pharisäer sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Da haben wir den dritten Widerspruch. Und wenn das stimmte, was in diesen Kreisen nicht alle, aber einige lehren, dass ein Wunder Gottes den Teufel zu unterstellen, die Lästerung des Heiligen Geistes ist, hätte der Herr sagen müssen, okay, ihr habt den Heiligen Geist gelästert, ist vorbei, Wiedersehen. Und müsste praktisch Israel verlassen haben. Nee, er wirkt weiter. Nichts dergleichen. Und dann haben wir in Kapitel 12, Vers 2 den vierten Widerspruch und in Vers 10 den fünften Widerspruch. Und in Vers 14 den sechsten Widerspruch. Und dann kommt jetzt der siebte und der Knall. Vers 22, da ward ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm. Falls er von Geburt aus blind war, hätten wir hier sogar beide Wunder in einem. Und er heilte sie, sodass der Stumme redete. Und das Volk entsetzte sich, da steht jetzt ein stärkerer Ausdruck, und sprach, ist dieser nicht Davids Sohn? Sie erkennen ihn, weil in der Sonntagsschule, das war damals die Sabbatschule, die Rabbiner gelehrt haben, wenn der Stumme redet, ist der Messias da. Und Sohn Davids, das war der Titel des Messias, das lesen wir siebenmal bei Matthäus. Sie erkennen ihn. Und ihr habt uns doch gesagt, in der Sabbatschule, was sagt ihr jetzt? Und dann gegen besseres Wissen verdrehen sie das und sagen, er treibt die bösen Geister aus, durch Beelzebub ihren Obersten. Und jetzt sagt der Herr, gut, ihr habt jetzt, im Englischen sagt man the point of no return, jetzt habt ihr den Punkt erreicht, wo es keine Umkehr mehr gibt. Es gibt ja da auf dem Weg zu den Niagara-Fällen, gibt es ein Schild, also darüber hinaus gibt es kein Zurück mehr. Da hast du sozusagen eine Grenze überschritten. Vorher kann man irgendwie noch die Kurve kriegen. Und jetzt redet er von, hier steht Sünde wie den Geist, aber wörtlich Lästerung. Jede Sünde ist wider den Heiligen Geist, insofern habe ich heute auch gegen den Heiligen Geist gesündigt. Die Lästerung des Heiligen Geistes, die wird nicht vergeben. Und ihr kennt die Zusammenhänge, das war eine historische Sünde für diese Generation, die ihn verworfen hat und war nicht die eines Individuums, sondern von dieser Generation. Und der Herr redet dann auch tatsächlich von den Gericht über diese Generation. Hat also überhaupt nichts mit dir und mir zu tun. Denn noch gesagt, was ist die Sünde in Gottes Augen?
Dass sie ihn, den lebendigen Gott, nicht wahrhaben wollen, nicht anerkennen.
Ja, wie heißt es in Johannes 16, wenn der Geist kommen wird, wird er den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Was ist die Sünde? Dass sie nicht glauben an mich, sagt der Herr. Denn schaut, also ein Beispiel, angenommen, es sagt jemand, ja, ich sehe ein, man soll nicht stehlen, ich sehe ein, man soll nicht lügen. Aber ich sehe nicht ein, warum soll ich an Jesus glauben? Das hört man ja jetzt immer mehr im Zuge des Multikulti und Pluralismus und so weiter. Und wenn jemand in dieser Haltung bleibt, kann man nur dazu fügen, was Gott verhindern möge, wie viele Sünden kann ihn dann Gott vergeben?
Keine.
Das ist das, was Gott nicht vergeben kann. Wenn du ein blutbesudeltes Monstrum bist, und es haben sich Monster bekehrt, und er tut Buße und glaubt an Jesus, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das ist unsere Botschaft. Du kannst getan haben, was du willst. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Gott vergibt alles, aber Unglaube kann er nicht vergeben. Und jetzt hat ihnen der Heilige Geist nach ihrer eigenen Lehre ihnen so entgegengekommen, ähnlich wie den ungläubigen Thomas. Hier, sieh, meine Handflächen und meine Seite. Und nach ihrer eigenen Lehre nur der Messias wirken kann und wegen der Rebellion ihres Herzens, mit anderen Worten sagen sie, du Jesus von Nazareth, du kannst tun und lassen, was du willst, wir sind nicht bereit, an dich zu glauben. Mir erzählte mal der Vizeleiter von Operation Mobilisation, Dale Roten, der war Missionar in der Türkei, und da hat er eben Moslems Zeugnis gegeben, und da sagte ihm ein Imam, du, selbst wenn es einen Film gäbe, wie man sieht, wie Jesus von den Toten aufersteht, da im Grabe, ich glaube nicht an Jesus, also als Sohn Gottes. Das ist für sie die Blasphemie, die Gott nicht vergeben kann. Deswegen hat er eigentlich das Recht, dich zu töten, weil du den Allah gelästert hast. Dass Gott einen Sohn hat, das ist für sie ja diese fleischliche Vorstellung, ist ja auch blasphemisch von diesem Standpunkt her. Versteht sie? Dann kann man machen, was man will. Ähnlich wie in Lukas 16 heißt, hören Sie Mose den Propheten nicht, werden Sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Also Sie sagen mit anderen Worten, wir haben beschlossen, du bist nicht unser Messias. Und da sagt der Herr, gut, ihr habt die Chance gehabt und jetzt ist es vorbei. Und er ändert dann seine Verkündigung auf vierfacher Basis und dann ab Matthäus 13 redet er in Form von Gleichnissen. Vorher öffentlich, versteht ihr, wenn ein Blinder sehend wird, wenn ein Aussätziger geheilt wird, das muss man ja nicht interpretieren, das versteht ja jeder. Aber ein Gleichnis muss ich auslegen. Also jetzt verhüllt er sozusagen. Und jetzt redet er von dem Gericht über diese Generation. Und Israel ab Vers 38 wird verworfen, das darf man ja auch nicht laut sagen, aber nicht auf immer, Israel wird verworfen auf der Basis der Zeichen. Da kommen zu ihm und sagen, Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Das muss man sich mal vorstellen. Dann wirkt er all die Zeichen, die sogar ihre eigene Lehre ihn als Messias beglaubigt. Und Meister, wir hätten gerne ein Zeichen. Und das böse und abtrünnige Geschlecht sucht ein Zeichen. Sie werden kein Zeichen kommen als das des Propheten Jona. Und schaut, Vers 41, die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht, dieser Generation. Jetzt redet er vom Gericht über diese Generation. Und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und die Königin von Süden wird auftreten am Tage des Gerichts mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von der Weltenden, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und dann zeigt er, wie er das Gericht bringt, wenn der unzaubere Geist, Vers 43 bis Vers 45, wenn der unzaubere Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandelt er dürre Städte, sucht Ruhe, findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder umkehren in mein Haus. Das Haus ist Israel. Wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Wieso leer? Sie lehnen Jesus ab. Gib uns Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Wieso gekehrt und geschmückt? Johannes der Täufer hat eine Bußbewegung bewirkt. Der Herr und seine Apostel haben Israel freigefegt. Und dann setzen sie ihn vor die Tür. Und dann kennt ihr ja die Geschichte, dann nimmt er sieben andere und kehren zurück und wohnen allda, und so wird es mit den Menschen nach Ärger als zuvor, so wird es auch gehen diesen argen Geschlecht. Oder sehen wir, wie das Gericht Gottes, ähnlich wie über den König Ahab, wo Gott die bösen Geister loslässt, wie das Gericht Gottes darin besteht, dass er die Hand zurückzieht, wie bei einem König Saul, und dann heißt, der Geist Gottes wich von ihm, und ein böser Geist von Gott kam über ihn. Nachzulesen, 1. Samuel Kapitel 16 und Kapitel 18. Es gibt kein Vakuum. Wenn du sagst, wir sagen Gott und den Teufel, ade, ist ja alles nur Erfindung, wir sind aufgeklärt, wir sind Humanisten, ohne Gott und Sonnenschein, bringen wir die Ernte ein, und ihr wisst ja, wie dann Brüsewitz schrieb, ohne Sonnenschein und Gott macht die DDR bankrott. Und dann ist diese Verabschiedung einseitig. Denn, liebe Freunde, das ist genau das, was uns jetzt geschehen ist und geschieht. Wir sind gekehrt und geschmückt worden. Wir hatten die Reformation. Wir hatten die Bibel. Wir hatten die Erweckungen. Wir hatten im Westen Freiheit und Reichtum und Wohlstand als Gnade des Evangeliums. Und man kann wirklich sehen, immer mehr der vereinigende Nenner der EU ist, wir wollen nicht, dass dies über uns herrscht. Und jetzt werden wir sie mal ärger als die Heiden. Denn sowas Verrücktes wie Gender, also das Irrenhaus lässt herzlich grüßen. Und drittes Geschlecht, Schwulenehe, das ist ohne eine gewisse Pandämonisierung dieser Generation überhaupt nicht denkbar. So wird es auch gehen, diesen argen Geschlecht. Und das ist der Grund, warum die Juden so schwer für Jesus zu gewinnen sind. Da ist dieser primitiv, numerisch gesprochen, siebenfache Bann. Und oft so verhängnisvolle Werkzeuge waren.
Das hat mit der Decke zu tun, was im Korintherbrief beschrieben steht?
Ja, 2. Korinther 3, die nur in Christus abgetan wird. Wenn sie Mose lesen, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Ja? Das kannst du mir rational nicht erklären. Ja? Ich habe mal einen messianischen Juden übersetzt, hoffentlich fällt mir der Name wieder ein, und er sagt, ich stand wie Josef, wie die Brüder Jesu, stand ich eigentlich da vor dem Herrn. Der erzählte uns, wie er dachte, Jesus, das ist Vatikan, das ist Christ, er ist in Brooklyn, New York aufgewachsen, das ist Vatikan, das ist Maria, hat nichts mit uns Juden zu tun. Und da ging er mal in eine Kunstausstellung und da sah er das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, und Jesus feiert das letzte Abendmahl. Und dann denkt er sich, wieso kommt Jesus da zum letzten Abendmahl? Das Passafest, das ist doch jüdisch. Und er begann er zu lesen und dann liest das erstes, also dies ist das Buch von Jesus, den Sohn Abraham, den Sohn David. Jesus war Jude. Und dann kam er in die Bergpredigt. Das sind Worte des Messias. Dann sah er, wie Jesus dieses Mitleid hatte mit den Geschundenen, mit den Aussätzigen, mit den Gebundenen, mit den Kranken. Er wurde immer mehr angesprochen. Und dann kam er bis zur Kreuzigung und dann las er da König der Juden. Und er sagte, wie ich es vorhin erwähnte, ja, wieso ist Jesus König der Juden? Jesus ist doch Christentum. Jesus ist Vatikan. Er sagt, ich stand wie die Brüder Josefs vor ihrem Bruder und die Decke war vor den Herzen und den Augen. Und dann kam in Kapitel 28 und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Du bist unser Messias. Das war eines der besten Zeugnisse, die ich, was ist das? Soll ich Schluss machen? Pausenklingel. Die Post ist da.
Eine Frage. Ich war vor 2 Jahren bei einer Veranstaltung von dem Hillel Goldberg. Ich weiß auch
noch mal, ja, messianischer Jude.
Das ist also meine Frage. Er hat von sich selbst dort in dieser Veranstaltung gesagt, er sei messiasgläubiger Jude und trotzdem Mitglied einer orthodoxen Synagoge in Jerusalem. Wie geht das zusammen?
Ja, das ist so ein Kompromiss wie in Apostelgeschichte 15, dass sie an Jesus gläubig wurden, die Pharisäer, aber wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, könnt ihr nicht selig werden. Ja? Da hätte Paulus dagegen blank gezogen, dass sie versuchen, das zu vermischen. Und mir sagte eine charismatische Schwester, die in Jerusalem wohnt, aber in Australien war, the body of Christ does not function in Jerusalem. Also man sagt, wo zwei messianische Juden sind, gibt es drei Gemeinden. Und der eine hält die Speisegebote und ich esse kein Schweinefleisch, ich esse Schweinefleisch hin und her und nein, musste ich beschneiden lassen. Ein absolutes Durcheinander. Also da habe ich verstanden, was Paulus gelitten hat. Ja? Aber Folgendes ist noch interessant, weil es stand am Kreuz Jesu, König der Juden. Das ist interessant. Er wird dreimal als König der Juden bei Matthäus bekannt gegeben. Und zwar Matthäus 2, die Heiden, wo, da kommen die Weisen aus dem Morgenland, wo ist der neugeborene König der Juden? Und die, die es wissen sollten, erschrecken. Also nicht nur Herodes, da wundert man sich ja nicht. Er ist ja der Prototyp der Sich-Selbst-Verwirklichung. Er hält den Thron des Ichs fest und wird dadurch zum Kindermörder. Und wir hatten erst eben da die Selbstverwirklichung und dann die Abtreibung, ja, diese Botschaft und so weiter. Abtreibung war ja bis 76 bei uns verboten. Und dank Willy Brandtwein wurde sie dann freigegeben. Und das ist typisch. Der Mensch, der sich selbst verwirklicht, mein Bauch gehört mir und wird zum Kindermörder. Nichts Neues unter der Sonne. Also die Weisen aus dem Morgenlande. Dann wird er als König bekannt gegeben durch die Schrift, Matthäus 21, Einzug Jesu in Jerusalem, Palmsonntag. Siehe, dein König kommt. Also er wird proklamiert als König von den Propheten des Alten Bundes und dann von Pilatus, König der Juden. Und das ist ja für mich prophetisch, typologisch, obwohl er der König der Juden ist, die ihn dann als König proklamiert und angenommen haben, waren die Nichtjuden. Das Evangelium ging ja dann zu den Nationen, nachdem der Herr verworfen wurde. Zurück zu Matthäus 12. Ich sause durch die ganze Bibel, setze einiges voraus. Also in Matthäus 12 kehren wir reumütig zurück. Und da steht nun die Geschichte von Jesu waren Verwandten in den Versen 46 bis 50. Also schaut, Matthäus 12, 31, 32, Lästerung des Geistes. Dann Vers 38, Verwerfung dieser Generation nach dem siebten Widerspruch. Und der Herr redet dann in den Versen 40 bis 42 ein Gericht über diese Generation und Vers 43 bis 45 wie das Gericht kommt. Jetzt lesen wir die Geschichte von Jesu wahren Verwandten in den Versen 46 bis 50. Da er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, sie wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er beantwortete und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und reckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und ist meine Schwester und meine Mutter. Warum steht das da? Ich war natürlich als jemand, der in einer stockkatholischen Ecke aufgewachsen ist, Wien, und auf einer konservativen katholischen Hochschule war, also die meisten Studenten waren eben katholisch, weil das eben Wien war, die Hochschule selber hatte mit Religion nichts zu tun, war ich für diese Stelle sehr dankbar, weil ein Katholik denkt, Jesus wird eine Bitte seiner Mutter Maria, wir kommen über Maria zu Jesus, nie zurückweisen. Und kennt jemand dieses spannende Buch Czinnikis Erlebnisse? Pater Czinniki. Das wird jetzt kaum noch aufgelegt, weil es ist nicht unbedingt ökumenefreundlich. Das war ein katholischer Priester, der lebte von 1809 bis 1899 und war 50 Jahre in der Kirche Roms und 40 Jahre dann in der Kirche Christi. Das waren damals noch die Protestanten. Heute ist der Protest weg, Nanten sind geblieben und schlimmer zum Teil als die Kirche Roms. Und das war ein glühender katholischer Priester und hat so hingebungsvoll gepredigt, zum Beispiel gegen Alkoholmissbrauch. Man nannte ihn den Temperance-Apostel, also den Enthaltsamkeitsapostel von Kanada. Die Leute brachen in Tränen aus, haben Buße getan. Er hat erzählt, was Alkohol anrichtet. Das war damals die schlimmste Geißel. Ja? Da gab es noch kein Internet und keine Handys und keine Drogen und so weiter und Alkohol. Dann hat er voller Inbrunst gepredigt, wie Jesus nie eine Bitte seiner Mutter zurückweisen würde. Und die Bibel hat er gerne gelesen. Er war erweckt, aber nicht wiedergeboren. Und dann liest er, nachdem er diese Predigt gehalten hat, der Bischof war zu Besuch auch, hat sich bei ihm bedankt, liest er Matthäus 12 und liest diese Geschichte. Und da sieht er, wie der Herr sich abwendet. Und dann war ihm, als würde ihm eine Stimme sagen, Jinnicky, you preached a lie tonight. Also Jinnicky, hast heute Nacht eine Lüge gepredigt. Hat die ganze Nacht nicht schlafen können, sitzt am nächsten Morgen am Frühstückstisch mit dem Bischof und dann fragt der Bischof, sind Sie krank? Nein, aber ich konnte nicht schlafen. Ja, warum? Ja, ich habe womöglich gestern Abend etwas Falsches gepredigt. Ja, das war eine Anfechtung des Teufels. Ja, aber das habe ich auch gedacht. Aber was machen Sie dann mit dieser Bibelstelle? Zeigt ihm diese Bibelstelle. Und dann sagt er wahrscheinlich, wie die meisten Bischöfe katholischen, hat er diese Stelle überhaupt noch nie vorher gesehen. Kannte sie gar nicht. Ja, wie können wir denn anhand dieser Stelle erklären, Jesus würde eine Bitte seiner Mutter nie abweisen? Die will ihn sprechen und dann wendet er sich ab. Aber darauf wusste er nichts zu sagen. Dann fragt er ihn, sagen Sie, haben wir einen Fall, wo jemand über Maria zum Glauben kam, also zu Jesus kam. Ja, mir ist kein so ein Fall bekannt. Der Schächer am Kreuz, hat er sich an Maria gewandt, die vor ihm stand, oder an Jesus, der neben ihm gekreuzigt war? Ja, an Jesus. Wer wurde der Freund der Sünder bezeichnet, Jesus oder Maria? Ja, Jesus. Ja, hat Jesus seit seiner Auferstehung etwas von seiner Retterliebe für die Verlorenen reduziert? Nein. Ja, warum schicken wir dann die Leute nicht gleich zu Jesus? Ja, darauf wusste er nichts mehr zu sagen. Und er sagt ihm, lesen Sie die Kirchenväter. Ja, und treu und brav, wie dieser Jinnicky war, hat er sich die Kirchenväter besorgt. Und dann las er, wie die da ganz massiv gegen den Marienkult gewettert haben. Und dann hat er immer praktisch in sich so eine Art Stimme, dem Gewissen gehe aus von Babylon. Keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber das ist die prophetisch-typologische Verwerfung Israels. Denn man gehört ja zum Alten Bund aufgrund der sichtbaren Zugehörigkeit. Um voll Gottes zu sein vor Golgatha, musstest du zu der Beschneidung gehören, musstest du einen Stammbaum haben. Ja, ich stamme von Abraham ab. Und dann am besten nicht über die Linie Ismael, sondern eben besser über Isaak. Und jetzt kommen die an ihn ran, die vom Alten Bund, der hier prophetisch in Form der Lästerung des Geistes gekündigt wird, das Volk Gottes in höchster Form darstellen. Die Brüder, die Schwester, die Mutter, da kriegt ein Katholik verklärte Augen, wendet er sich ab, zählt nicht mehr. Im Neuen Bund bist du jetzt nicht mehr vom Fleische nach zugehörig, sondern du musst vom Neuen geboren werden. Merkt ihr da? Und ab Matthäus 13 dann das erste Gleichnis. Jetzt wirkt er sozusagen in Form von Gleichnissen, weil Israel hat ihn sichtbar verworfen. Und kommt er dann zum Höhepunkt in der Kreuzigung. Und der Vers, der das in den Briefen am besten belegt, ist 2. Korinther 5, Vers 16 und 17. Wo Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 16, darum kennen wir von nun an niemand mehr dem Fleische nach. Alte Bund. Und wenn wir Christus früher dem Fleische nach gekannt haben, wie Johannes schreibt, was wir gesehen, gehört, betastet haben, ja? So erkennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Seht ihr, das ist ein Übergang. Und dann Vers 17, darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Und du bist in Christus nicht durch die fleischliche Zugehörigkeit, oh ja, ich habe einen Verwandten und, sondern durch die neue Geburt, durch die geistliche Zugehörigkeit. Und hier ist ein Übergang, den der Schwärmer nicht sehen kann, von Israel zu den Nationen, vom Sichtbaren zum Geistlichen, also vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Fleischlichen zum Geistlichen, vom Zeichen zum Wort. Deswegen ist das da geschrieben. Das ist prophetisch-typologisch die Verwerfung des Alten Bundes. Wer ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, wer den Wind tut meines Vaters? Das ist das Kennzeichen eines Jüngers Jesus. Das zählt jetzt. Nicht mehr, ich habe jüdische Vorfahren und dergleichen. Gibt es so Leute, sind jüdische Alphasöhner, ja, hauptsächlich ist, du bist Jude, dann kommst du sowieso in den Himmel und so weiter. Was mich am meisten überzeugt hat, dass das tatsächlich historisch war, mit dir und mir überhaupt nichts zu tun hat. Du und ich, wir können nicht den Heiligen Geist lästern. Erstens, weil wir ja längst an Jesus gläubig sind. Zweitens, weil das eine historische Sünde war. Und eine communal, als eine Gemeinschaft, also nicht eine individuelle, sondern diese Generation wird verworfen. Was mich am meisten überzeugt hat, war die Parallele zu 2. Mose Kapitel 14. Weil dass Israel eine einmalige heilsgeschichtliche Weichenstellung verpasst hat, ist ihnen nicht zum ersten Mal geschehen. Denn hätte diese Generation Jesus angenommen, wäre mit ihnen in das messianische Friedensreich gegangen, das ja alle Propheten des Alten Bundes geschaut haben, außer Jona. Alle reden von einem Paradies am Ende der Zeiten. Schwerter zu Pflugscharen und so weiter, als Knabe geht, wer 100-jährig stirbt und so weiter. Es wird Friede herrschen, dass es 1000 Jahre ist, sagt uns erst der Seher Johannes. Und das ist also Israel nicht das erste Mal passiert, dass es eine heilsgeschichtliche Weichenstellung verpasst hat. Und in 4. Mose 14, da haben wir eine verblüffende Parallele. In Kapitel 13 werden die 12 Kundschafter ausgesandt. Und ihr wisst, die kommen ja dann zurück und dann rebelliert das Volk. Und dann haben wir die 10. Rebellion. 4. Mose 14, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und weinte die ganze Nacht. Da sind die Amalek, da sind die Riesen, die verspeisen uns zum Frühstück und so weiter. Und dann kommt die Herrlichkeit des Herrn und Mose tritt dazwischen als Bild für unseren Retter. Nicht ohne Mose hätte Gott diese Generation ausgetilgt. Und da lesen wir Vers 17. Lass nun groß werden, wie du gesagt hast, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit, vergib Missetat Übertretungen. Vers 19, vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Also das muss unsere Einstellung sein, Herr, vergib uns unsere Missetat und so weiter. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Hier auch ein Hinweis auf dieses kommende Friedensreich, wo das Land voll wird sein der Erkenntnis des Herrn. Alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die Juden fragen nach Zeichen, die ich genannt habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht haben und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Seht ihr die Parallele? Bei Matthäus, bei Jesus 7-mal und Lästerung und hier 10-mal und gelästert und sagt, Herr, ist vorbei, keiner kommt ins gelobte Land, außer Josua und Kaleb. Ja? Und hier vorbei, keiner wird jetzt in das messianische Friedensreich hineinkommen und jetzt beginnt dann eigentlich prophetisch ein anderer Ratschluss Gottes, sozusagen Plan B, schon vorgeschattet die Gemeinde. So.
Es hat das gesucht am Teich Bethesda, wo der Abner 38 Jahre.
Ja, gelähmt.
Und da hat jetzt ein Bruder in Gottesversammlung, sag ich mal, ist ja nicht uns, ist ja das Herrn Versammlung. Und da hat er darüber gesprochen. Ich habe immer gedacht, der Herr Jesus hat immer gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Bei diesem Mann sagt er es nicht. Und da habe ich immer gedacht, warum? Und ich habe da wirklich den Herrn gebeten. Und es tut der Bruder das auslegen, das ist vollgesorgen.
Ja, symbolisch durch die 38 Jahre. Ist 38 Jahre und Israel ist 38 Jahre in der Wüste herummarschiert, lag am Teich Bethesda.
Steht auch im Alten Testament.
Ja, und ich weiß noch, wie Bernhard Repsch sagte, nicht? Und da lagen viele Lahme, Kranke und Ausgezehrte, sagt, so sieht die Gemeinde Gottes heute aus, hat er da geschimpft auf die Frommen, ja. Also, war ein ganz netter Kerl. Bernhard Repsch ist wahrscheinlich einigen bekannt. Und er ist ein Bild für Israel, nimmt ein Bett und geht. Aber dann sagt er ihm, sündige nicht mehr, dass dir nicht noch Ärgeres widerfahre. Ja?
Und da ist es Volk Israel gemeint. Denn allen hat er vergeben, sogar den Schäfer.
Aber, ja. Na, er fragt ihn ja erst, Moment, er fragt ihn das erst, was willst du, dass ich dir tun soll? Da muss man mal vorstellen, ja? Also er weiß natürlich. Und dann kommt ja eine hochinteressante Art und sagt, ich habe keinen Menschen. Und das zeigt das Problem der Einsamkeit und so weiter und Verlassenseins. Und dann nimm dein Bett und geh. Ja? Und dann war am Sabbattage, das war ja laut Jeremia 17 sogar verboten. Ja. Und da wird ja auch Jesus, Johannes, als Gott geschildert. Und dann wollten sie ihn noch umso mehr töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern sagte auch, Gott ist sein Vater und machte dadurch sich Gott gleich. Aber gut,